Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Zuerst wurden Kali und Salz herausgeholt, dann radioaktiver Müll hineingebracht. Die Rede ist vom Atommülllager Asse in Niedersachsen. In dem Salzbergwerk befinden sich rund 126.000 Fässer, mit deren Inhalt nicht zu spaßen ist. Doch um welchen Müll es da konkret geht, das weiß leider niemand so genau. Denn als die Fässer in den 60ern und 70ern angeliefert wurden, da wurde die Strahlung gemessen. Aber was da drin steckt, wurde nicht vermerkt. Klar dagegen ist, Wasser dringt ein in das marode Bergwerk. Der Atommüll muss also wieder rausgeholt werden. Und die zuständige Bundesgesellschaft für Endlagerung, die will demnächst ihren Masterplan für die Operation Rückholung präsentieren. Alexander Budde, der ist schon mal ins Bergwerk eingefahren.
Rasante Fahrt im offenen Geländewagen. Der Fahrer blendet die Lichter auf. Spiralförmig windet sich die Strecke immer tiefer in das Bergwerk hinein. Besichtigt werden die hydrogeologischen Problemzonen der Schachtanlage Asse 2. Und davon gibt es in diesem Atommülllager bei Wolfenbüttel reichlich. Thomas Lautsch ist in voller Montur, wie alle Mitarbeiter und Besucher unter Tage. Schutzhelm, Stirnlampe, Kittel, Gummistiefel, extra Sauerstoff für den Notfall.
Also Sicherheit ist ja unser alleroberstes Primat.
Auch ein Dosimeter zur Strahlenmessung gehört zwingend dazu. Denn hier, in der Tiefe der Asse, wurden bis spät in die 70er Jahre hinein rund 47.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle eingelagert. Lautsch ist technischer Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE. Die Betreiberin ist gesetzlich verpflichtet, die Abfälle rückzuholen und Asse 2 zügig und sicher stillzulegen, sofern das technisch machbar ist. Um ihren Auftrag zu erfüllen, muss die BGE das marode Bergwerk auf Jahre hinaus offen halten und dabei stets für den Schutz vor gefährlicher Strahlung sorgen. Lautsch und seine Truppe aus hunderten Geophysikern, Ingenieuren und Arbeitern sehen sich mit einem ganzen Bündel von Problemen konfrontiert.
Hier war ja viele Jahrzehnte ein Gewinnungsbetrieb. Dieser Gewinnungsbetrieb hat so viel Salz rausgeholt wie möglich, hat so wenig stehen gelassen wie nötig. Und dieses bezog sich halt eben nur auf die Sicherheit in der Betriebszeit. Die ist aber vorbei und für die langfristige Stabilität ist es halt viel zu wenig. Und deswegen haben wir jetzt Brucherscheinungen überall.
Um den Salzstock auszubeuten, hatten die Bergleute in der Südflanke des Bergwerks dicht an dicht Abbaukammern angelegt. Als Bruchverformung bezeichnen Fachleute die Bewegung des Gebirges, das seit langer Zeit in die Hohlräume drückt. Risse tun sich auf, durch die Grundwasser aus dem Deckgebirge in das Grubengebäude fließt. Wasser, das unterhalb der 658 Meter Ebene aufgefangen wird, verbleibt im Bergwerk. Es wird genutzt, um Beton herzustellen. Ein geringer Teil, rund 20 Liter pro Tag, ist kontaminiert, sodass er als radioaktiver Abfall behandelt werden muss. Ein Großteil der Salzlösung wird an Stellen, die oberhalb der Kammern mit den radioaktiven Abfällen liegen, gesammelt und über Tage gepumpt. Sämtliches Wasser, das zur Entsorgung zurück an die Oberfläche gelangt, wird zuvor auf radioaktive Stoffe untersucht.
Wir sind jetzt auf der 658 Meter Sohle und hier haben wir die Stelle, wo die Hauptmenge der Lösungen zutritt und wo auch unsere Auffangtechnologie installiert ist. Wir fangen hier die Wässer oberhalb des eingelagerten Mülls deswegen auf, damit auch keine Kontamination stattfindet.
Im Sommer gab es neue Rekordschreckensmeldungen. Auf den Tag hochgerechnet hätte die Auffangmenge zeitweise 20 Kubikmeter ergeben, was in etwa dem Volumen von 20 großen Müllcontainern entspricht.
Aktuell haben wir einen Zutritt von 12,5 Kubikmeter täglich.
Erläutert Lautsch und zeigt auf den mit Folie bedeckten Sammelbehälter.
Wenn man sich die Entwicklung der Zutrittsraten anschaut, in den 80er Jahren fing das an, da war es wesentlich weniger. Und in diesem Niveau von 12,5 sind wir jetzt seit einiger Zeit. Also es ist eine beherrschbare Menge, aber natürlich darf das nicht sein. Ein Salzbergwerk muss komplett trocken sein. Und natürlich ist es besorgniserregend, dass wir im Zustand der Bruchverformung sind, sodass wir nur schlecht eine Prognose in die Zukunft machen können.
Absaufen nennt der Bergmann, was der Asse droht. Die Experten der BGE planen auch für den Fall, dass der Wassereinbruch aus dem Deckgebirge unkontrollierbar, der Rückzug aus der Grube unvermeidbar wird. So sollen etwa hydraulische Barrieren das Wasser um die Kammern mit den radioaktiven Stoffen herumleiten. Zugleich füllen Arbeiter überall die Hohlräume. Schweres Gerät und Spezialbeton kommt zum Einsatz. Die Arbeiten hier unten sollen Wasserwege schließen und das Grubengebäude stabilisieren. Im Wettlauf gegen die Zeit, sagt Lautsch. Dabei unterliegt die Asse dem strengen Atomrecht. Mitunter seien 2 Dutzend Genehmigungen einzuholen, um eine einzige Felswand anzubohren.
Und das sind jetzt die Kammern, die verfüllt werden. Und
das sind die Kammern, die zum großen Teil schon verfüllt sind.
Verfüllt sind.
Als Svenja Schulze im Februar zu einem Antrittsbesuch ins Bergwerk einfuhr, führte Lautsch die Bundesumweltministerin zu einer kreisrunden, mittlerweile fest verschlossenen Öffnung im Boden. Durch solche Löcher wurden Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen per Kran in die Kammern darunter versenkt. Insgesamt rund 126.000 Abfallbehälter lagern in der Asse. Uran, Thorium, Plutonium und Arsen zählen zum strahlenden und giftigen Inventar.
Ich finde es sehr bedrückend, wie leichtfertig man damals mit nuklearen Abfällen umgegangen ist. Die sind ja einfach wirklich reingekippt worden. Und man sieht jetzt, was für Anstrengungen es bedarf, diesen Fehler jetzt wieder gut zu machen. Und alle, die sagen, Atomkraft wäre eine günstige Technologie, die müsste man eigentlich mal hierher führen.
Sagt Schulze und die SPD-Politikerin gelobt.
Der Auftrag ist glasklar. Wir werden diese Abfälle hier bergen. Man muss schnell arbeiten, um die Fässer zurückzuholen. Auf der anderen Seite muss es eben auch sicher sein.
13 Einlagerungskammern gibt es insgesamt. Sie liegen auf 3 verschiedenen Ebenen. 511, 725 und 750 Meter tief unter Tage. Die Kammern unterscheiden sich nach Art und Menge der in Stahlfässern oder Betongebinden eingelagerten Abfälle, aber auch in ihrem jeweiligen baulichen Zustand. Die Betreibergesellschaft geht davon aus, dass die Abfallbehälter zum größten Teil in verdichtetem Salzmaterial eingeschlossen sind. Für jede einzelne Kammer braucht es geeignete Zugänge und ein passendes Konzept für die Bergung. BGE-Geschäftsführer Lautsch räumt ein, dass der Informationsbedarf insgesamt noch groß ist. Er betont aber zugleich, dass es Fortschritt gibt.
Wir sind in der ersten Kammer, in der Kammer 7 drin gewesen mit einer Kamera. Wir haben festgestellt, die Atmosphäre ist nicht explosiv. Wir haben festgestellt, dass die Fässer relativ integer sind. Das ist auch gut für die Rückholung. Und wir haben festgestellt, dass eine Kammererkundung möglich ist. Möglich, aber schwierig. Wir gehen ja dort mit offener Radioaktivität um und müssen vorsichtig sein.
Im Animationsfilm lässt sich bereits bestaunen, was frühestens 2033 beginnen kann. Ferngesteuerte Greifroboter hieven die Fässer mit den radioaktiven Abfällen aus den Kammern heraus zum Strahlenmessen. Sie werden neu verpackt und es geht durch meterdicke Schleusen zurück an die Oberfläche. 700 Meter tief unter Tage schaut Thomas Lautsch zu, wie Arbeiter gleich 2 mächtige Bohrmaschinen für einen näheren Blick ins Ungewisse montieren. Die beiden bestehenden Schächte sind zu alt und zu klein, deshalb für den Transport der gefährlichen Abfälle nicht geeignet. Mehr Mitarbeiter unter Tage und größeres nutzbares Gerät verspricht sich die BGE von Schacht 5, der neu gebaut werden soll. Dafür wird im Osten des bestehenden Bergwerks ein geeigneter Standort erkundet. Zugleich prüfen die Experten, ob es die geologischen Verhältnisse überhaupt zulassen, neue horizontale Verbindungsstrecken zu bauen. Mit der sogenannten 3D-Seismik wollen die Experten in diesen Tagen von der Erdoberfläche aus in den tiefen Untergrund leuchten. Das bildgebende Verfahren funktioniert ähnlich wie der Ultraschall zur Untersuchung innerer Organe des Menschen. Auch Bohrungen unter Tage sollen Aufschluss über die genaue räumliche Lage des Salzstocks sowie möglicher Wasserwege in angrenzenden Gesteinsschichten geben.
Wir sind ja in einem hydrogeologisch anspruchsvollen Gelände. Wir haben ja 2 abgesoffene Schächte in der Nachbarschaft. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, dass der Schacht 5 auch in unbekannte Wasserzutrittswellen eintaucht und absäuft. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Das heißt, wir gucken uns genau an, wo wir das Rückholbergwerk hinsetzen.
3, 2, 1. Vielen Dank. Keine Kontamination.
Der Bau des sogenannten Bergungsschachtes ist Voraussetzung für die Rückholung und zugleich die ingenieurstechnische Herausforderung, sagt Lautsch am Ende jeder Grubenfahrt. Im Förderkorb geht es jetzt aufwärts, gut 10 Meter pro Sekunde. Beschleunigung wäre generell hilfreich. Spätestens in 5 Jahren muss der Schachtbau beginnen, sonst ist der Zeitplan für die Rückholung nicht zu halten.
Mit dem Höherschalten habe ich jetzt keine richtig gute Idee. Für mein Verständnis sind wir bereits im sechsten Gang und fahren so mit 220, sowohl was die Rückkopplung angeht, als auch die Stabilisierung.
Der radioaktive Müll in der Asso, der soll also wieder aus dem Bergwerk rausgeholt werden. Grund zur Freude für die Anwohner. Aber was passiert dann damit? Ein Depot gibt es bei uns nicht und nach einem Endlager. Da wird immer noch gesucht.